Läuft? Super. Vater, wir danken dir für einen neuen Sonntagmorgen. Vater, wir beten, dass dein Heiliger Geist uns heute Morgen komplett übernimmt, uns dein Wort offenbart, uns ja das ans Herz legt, was du heute sagen willst, was heute im Himmel geboren ist, dass es jetzt hier auf Erden in unseren Herzen zur Manifestation kommt, zum Glauben kommt, zur Liebe kommt, zum Gedeihen kommt, dass es Wurzeln schlägt, Frucht bringt. Danke, Jesus, dass du der lebendige Gott bist, immer noch nach wie vor, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und danke, Herr, dass du die Konstante bist in unserem Leben, auf was wir uns verlassen können, worauf wir schauen. Danke, Jesus, dass du dich nie veränderst, dass du immer derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Jo, heute machen wir es ein bisschen anders. Wir singen nachher noch ein, zwei Lieder, machen noch Abendmahl gegen Schluss. Und ja, da sehe ich jemand Neues versteckt. Hallo, herzlich willkommen. Fühl dich wohl, jawohl. Ja, ihr merkt, wir leben in einer Zeit, wo es rasant vorwärts geht, hä? Wo rasant Dinge passieren. Wir haben gelernt vor ein paar Sonntagen, dass wir auf Jesus schauen sollen und keine Angst zulassen. Könnt ihr euch erinnern? Und ich weiß ganz genau in meinem Herzen, dass ich seit 12 Jahren hier immer dasselbe predige, mit ständiger Wiederholung, dass wir keine Angst zulassen. Könnt ihr euch erinnern? Leute, und ich glaube, jetzt dieses Jahr ist die Zeit, wo das anfängt, wo wir von diesem Konto abheben müssen. Wer bis jetzt nicht seinen Glauben gebaut hat, für den wird es schwierig werden in den Dingen, die vor uns liegen. Und nochmal, lass keine Angst zu in deinem Herzen, lass kein Zweifel zu in deinem Herzen. Jesus ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Und wenn du jung im Glauben bist, dann mach dir keine Sorgen, weil Gott wusste, wann du dich bekehrst. Und der kann 1 Million auf dein Konto zahlen und ein anderer hat vielleicht auch 1 Million, die hat er 30 Jahre lang einbezahlt bekommen, du kriegst es auf einmal. Wir müssen Gott vertrauen, weil er weiß, was Sache ist. Und ich merke so, was so abgeht, was so passiert. Habt ihr mitgekriegt, dass jetzt die 2 Gasleitungen sabotiert wurden? Ist schon lustig, das war wieder der Putin. Lustig, da muss ich nur noch lachen. Ihr müsst in den Nachrichten das Gegenteil nehmen und dann wisst ihr, was die Wahrheit ist. Warum sollte der Putin seine Gasleitungen, mit denen er Geld verdient, im Westen, warum soll er die in die Luft jagen? Es gibt nur ein Land, was Interesse daran hat, das ist die USA. Die haben da Interesse dran. Putin verdient 1 Milliarde Euro am Tag für die Gaslieferungen. Von diesem Geld lebt großteils der Staat Russland. Wenn man Russland auf die Knie zwingen will, was muss man dann machen? Das Gas abdrehen, danke Lydia, einer hat's verstanden. Was glaubt ihr, was gerade passiert? Wisst ihr, ich habe die Woche mit einem Mann gesprochen, der ist Altenpfleger und er sagte, sein Chef hat 3 Altenheime. Der hat die ganze Zeit 800.000 Euro bezahlt im Jahr für Strom. Jetzt hat er eine neue Rechnung gekriegt, 2,1 Millionen. Wo soll das Geld herkommen? Wo soll das Geld herkommen? Unsere ganze Schwerindustrie, Stahl, Aluminium, Oxid, die können die Rechnung nicht mehr zahlen. Die wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Jetzt werden die Dinge schon knapp und das wird schon krass. Es fängt im Aldi schon an bei Bärbel, wo Regale leer sind mit bestimmten Artikeln. Das wird noch mehr werden. Speditionen können die Kosten für den Diesel nicht mehr bezahlen. Was glaubt ihr, wo das hingeht? Ja. Und da müssen wir auf Jesus schauen. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und jetzt ist Zeit, wirklich aufzupassen, was los ist. Bärbel und ich haben Wasserkanister gekauft im Supermarkt. Da war dann eine junge Frau mit einem Baby. Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Und da fing sie vor uns an zu weinen. Sie hat Angst. Sie war auch am Wasserkanister kaufen. Und sie hat Angst. Sie weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Sie ist ganz alleine. Ihr reicht jetzt schon das Geld nicht mehr. Jetzt wird's kalt. Sie weiß nicht, wie sie das hinkriegt. Und da hat Bärbel und ich haben halt ein bisschen versucht, sie aufzumuntern und so. Und dann meinte sie, ihr zwei seid richtig cool. Habe ich mich gefreut und dann kam er so weiter ins Gespräch und habe ich ihr erzählt, dass ich Pastor bin. Und wie ich das erzähle, dreht sie sich rum und weg war sie. Da habe ich gedacht, es ist Wahnsinn. Die Leute wollen die Wahrheit nicht hören. Ja, und sie machen immer noch zu, obwohl es jetzt heftig wird. Ja, und einige Sachen werden sich in Deutschland rasant ändern. Wisst ihr, 1990, als die Mauer fiel, ich habe mir vorgenommen, bevor ich ins Wort gehe, werde ich euch sonntags ein bisschen briefen über die Dinge, die gerade passieren. Ist das okay mit euch? Und ich nehme es mit auf für die Leute, die im Internet zuhören. Als 1990 die Mauer fiel, hat die ganze Welt sich gefreut. Die haben gerufen, Friede, Friede, Friede. Und es war auch so. Und es war gut. Und 10 Jahre lang war in den USA ihr müsst das Ganze verstehen, um die kleinen Dinge zu verstehen. Und in den USA war 10 Jahre lang Rezession. Die wussten nicht, wie es weitergeht. Warum? Weil Amerika hat die größte Rüstungsindustrie der Welt. Wenn man keinen Feind mehr hat und kein Feindbild, Russland und der Warschauer Pakt gab es so nicht mehr, oder die Sowjetunion gab es so nicht mehr, muss ich sagen, okay? Russland lag wirtschaftlich am Boden, es war kein ernstzunehmender Feind mehr. Da haben die Amerikaner überlegt, was machen wir jetzt? Wir brauchen ein Feindbild. Dann hat man den 11. September inszeniert, um ein neues Feindbild zu haben. Am selben Tag verkündete der Herr Bush den Krieg gegen den Terror und schwupp war wieder ein Feindbild da, was bis jetzt hält. Weißt du, wenn ich dich über Jahre provoziere und dich immer wieder provoziere und immer wieder provoziere und du irgendwann ausrastest und haust mir einen aufs Maul, was völlig berechtigt wäre, ich rede mal Deutsch mit euch, dann kann ich die Polizei rufen und mich in den Krankenwagen legen und sagen, guck dir mal an, wie bös der ist oder die. Wisst ihr, genau das ist gerade mit Russland los. Sie provozieren seit Jahren Russland, die explodieren und jetzt ist der Russe der Böse. Ich sage euch mal ein Geheimnis. Der Westen ist der größte Geschäftspartner von den Russen. Warum soll Russland den Westen angreifen? Dauernd warnen sie davor. Lettland, Estland, Litauen, Polen, alle haben Angst, dass der Russe angreift. Warum sollte der das tun, wenn er mit uns gute Geschäfte macht? Würdest du deinen besten Kunden, wenn du ein Geschäft hättest, umbringen, angreifen oder zerstören? Nee, du würdest alles tun, um die Freundschaft zu pflegen. Aber wenn du dann die Freundschaft kündigst und nur noch schimpfst über den, dann kann es sein, dass er dich angreift, weil er sagt, mir reicht's jetzt. Aber schön, wie man alles so hindreht. Wisst ihr, der Selenskyj, der kleine Spinner aus der Ukraine, ich kann ihn gar nicht mehr ernst nehmen, das ist ein Schauspieler, das wisst ihr ja, er redet jetzt schon von einem kleinen Atomkrieg. Der Mann ist doch wahnsinnig. Wisst ihr, dass der gewählt worden ist mit dem Wahlversprechen, dass er Frieden macht im Donbass? Er hatte 3 Jahre Zeit, Frieden zu machen. Nichts ist passiert. Ganz im Gegenteil, er hat aufgerüstet und diesen Krieg weiter vorangebracht. Und es ist interessant, was läuft. Ich war die Woche beim Halehändler, da habe ich jemanden kennengelernt, ein Amerikaner, und er sagte zu mir, er ist hier Soldat und er weiß, dass Teile der französischen Fremdenlegion sind schon in die Ukraine verlegt. Und er hat gesagt, die Delta Force ist in Alarmbereitschaft, darf die Kaserne nicht mehr verlassen und sie warten auf den Marschbefehl in die Ukraine. Leute, wir haben es mit Wahnsinnigen zu tun, die Kriegsspiele machen. Und auch da muss ich komplett und ganz auf Jesus schauen. Und da musst du am Glauben stehen und sagen, egal was kommt, Jesus ist mein Herr, mein Versorger. Amen. Die anderen, die werden vor Angst vergehen. Die werden, vielleicht geht die Selbstmordrate hoch, ich weiß es nicht, ich wünsche es niemand. Aber wisst ihr, jetzt ist die Zeit, wo diese Dinge alle passieren. Das ist nicht mehr Zukunftsmusik, wir sehen's. Und ich habe euch gezeigt in der Predigt mit dem Klaus Schwab, dass er gesagt hat, dass sie Corona inszeniert haben, das gibt er offen zu, und sagt, bis 2030 wird Europa nicht mehr zur Ruhe kommen. Es wird ein Ding nach dem anderen passieren. Wenn ich dir 2019 gesagt hätte, was bis jetzt kommt, hätte es mich ausgelacht. Hätte gesagt, der Thomas, Verschwörungstheoretiker, boah, Weltuntergangstyp. Ihr hättet mir kein Wort geglaubt, jetzt sehen wir es tagtäglich. Wer hat Interesse daran, dass die 2 Gasleitungen kaputt sind? Die Amerikaner kämpfen seit über 20 Jahren, dass wir aufhören mit Nord Stream. Weil sie ihr Fracking-Gas verkaufen wollen. Es kostet nur 4-mal so viel wie das russische Gas. Ist ja kein Problem. Wenn du 100 Euro Gasrechnung hast, dann zahlst du gerne 400 Euro, oder? Warum auch nicht? Leute, wir müssen wirklich wachsam sein, wir müssen beten, wir müssen die Augen offen halten und wir dürfen unser Herz nicht in die Angst geben, sondern wir müssen im Glauben bleiben. Gott trägt uns durch. Amen. Amen. Und Gott ist immer noch in der Lage, das alles abzuwenden, zu schmälern, zu verhindern, nach hinten zu schieben. Aber ich weiß nicht, ob er alles so tut, wie wir das uns wünschen. Weißt du, und da ist wichtig, dass wir fest im Glauben stehen. Ist das wahr? Merkt ihr das, dass jetzt die Zeit ist, wo wir feststehen müssen? Wo wir auf Gott vertrauen müssen, wo wir auf Gott schauen müssen und sagen, er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Leute, glaubt mir, ich würde gern was anderes sagen. Wir sagen piep, 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 wir haben uns alle lieb, die Rente ist sicher, die Zukunft ist sicher, alles wird immer schöner und hübscher, aber so ist es halt nicht. Wir leben in einer Welt, wo es Kräfte und Mächte gibt, die diese Welt in den Abgrund stürzen wollen. Und diese Leute sehen dich und mich als nutzlose Esser. Das ist eigentlich der Besser kann man es nicht beschreiben, was wir für die sind. Nichts. Ist das wahr? Deswegen nochmal zur Erinnerung, baut euren Glauben jetzt, wo Zeit ist. Ich habe die Woche mit einem Mann Gottes telefoniert, der ab und zu meine Predigt hört, hat zu mir gesagt, Thomas, du hast schon vor Jahren immer gesagt, eine Armee trainiert im Frieden. Es geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Wenn der Krieg losgeht, kannst du nicht sagen, oh, können wir uns noch um 2 Wochen verschieben? Ich muss noch mal mein Gewehr angucken, ich weiß gar nicht, wie man das auseinander macht. Ja, das wird nicht funktionieren. Wenn es losgeht, geht's los. Und es ist unfassbar, was Dinge passieren. Ich habe ein Interview gesehen von einem amerikanischen General, ich weiß nicht, ob der noch lebt oder ob sie ihn schon weg haben. Der hat zugegeben, dass die ukrainische Armee soll die russische Armee ausbluten, bis der Westen kommt. Das sehen wir gerade. Leute, ich weiß nicht, was da, die sind alle wahnsinnig. Und was da alles noch für Konsequenzen mit dranhängen. Aber das ist schon heftig, ne? Seid ihr ready for the word? Oder seid ihr traurig? Nee, wir schauen auf. Weil wir wissen, Jesus ist der Treue. Er bleibt treu. Manchmal habe ich auch Kämpfe durch die Woche, aber ich merke immer wieder, Halleluja, wenn ich meinen Fokus auf Jesus mache, dann kommt wieder Frieden in mein Herz. Da kommt wieder Ruhe in mein Herz. Und das brauchen wir, damit wir stehen können. Sonst werden wir Schwierigkeiten haben, durch diese Zeit zu kommen. Und ich weiß, wir haben trainiert. Wir haben über all die Jahre trainiert. Jeden Sonntag, wo du hier warst, jeden Donnerstag, wo du da warst, jedes Seminar, wo du dabei warst. Du wirst von diesen Früchten essen können. Weil der in dir stärker ist, als der in der Welt ist. Halleluja, Amen. Okay, 1. Timotheus 6, ab Vers 1. Und da ist schon wieder so eine Bibelstelle, wo wir merken, die Bibel ist so konträr zur Welt. Sie ist so komplett das Gegenteil. Wenn ich das manchmal lese, solche Bibelstellen, wo ich denke, Mensch, warum sagt Paulus nicht was anderes? Warum sagt Petrus oder Jesus selbst, warum sagen die nicht was anderes? Was anderes würde mir besser gefallen. Die Welt ruft immer Frieden schaffen ohne Waffen. In dieser Welt wird es keinen Frieden geben und die Welt wird nie ohne Krieg sein, bis das tausendjährige Friedensreich kommt, wo Jesus die Herrschaft über die Erde übernimmt. Solange die Herzen voller Neid und Boshaftigkeit sind, wird es in dieser Welt Kriege geben. So, hat Jesus jemals zu einem Soldaten gesagt, werde Kriegsdienstverweigerer? Hat er nicht gesagt. Die Soldaten kamen zu Jesus und haben gesagt, was sollen wir tun? Jesus sagte, tut niemand Unrecht und genügt euch an eurem Sold. Der hat nicht gesagt, legt eure Waffen nieder. Was die Kirche lehrt und was manche sogenannten Christen lernen in dieser Welt, ist komplett konträr zu dem, was die Bibel sagt. Ihr müsst aufwachen, Leute. Wir müssen sehen, was die Bibel sagt. Nicht, was ich sage, nicht, was irgendjemand sagt, sondern was steht im Wort Gottes drin. Es ist so wichtig. Und hier geht es um Sklaven. Und ich habe gedacht, Mensch, okay, Sklave. Jesus sagt, ihr werdet alle frei. Paulus sagt, ihr werdet alle frei. Aber es steht hier nicht. Hier steht was ganz anderes. Ich lese mal doppelt heute. Ich lese in Luther und in Genfer. Ist das okay für euch? Alle, die als Sklaven unter dem Joch sind, Luther, sollen ihren Herren alle Ehre wert halten, damit nicht gegen den Namen Gottes und die Lehre gelästert werde. Krass. Wer Sklave ist, soll trotz seines schweren Joch, das er zu tragen hat, seinem Herrn uneingeschränkte Achtung entgegenbringen. Oh. Da steht nicht, mach eine Revolution, bring dein Herren um, werd frei. Die Bibel sagt, wer Sklave ist, bleib Sklave. Hä, das gefällt mir aber überhaupt nicht. Humanistischen Menschen, da geht schon wieder die Hutschnur hoch. Nee, dann mag ich die Bibel nicht. Wir müssen alle frei sein. Heftig, oder? Lesen wir mal weiter, was da noch alles steht. Welche aber gläubige Herren haben, sollen diese nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern sollen ihnen umso mehr dienstbar sein, weil sie gläubig und geliebt sind. Diese Herren sind gläubig und geliebt und sich bemühen, Gutes zu tun, so lehre und mahne. Heftig. Und wer einen gläubigen Herrn hat, soll sich ihm gegenüber nicht weniger respektvoll verhalten. Wenn du Sklave bist und hast einen Herrn, ist schon eine bittere Pille. Und ihr wisst, in Israel, wenn ein Mann, ein Vater Schulden machte und konnte sie nicht zurückzahlen, wurde automatisch seine Frau und seine Kinder versklavt. Dann war ein Gnadenjahr des Herrn und dann wurden alle Versklavten freigelassen. Nach dem Gesetz musste so sein. Aber hier wissen wir, wenn du ein Sklave warst unter einem gläubigen Herrn, dann durftest du nicht hingehen und sagen, ja, komm, lass mal alles gerade krumm sein und krumm ist gerade, ich bin genauso ein Bruder wie du. Nee, Paulus sagt dir, ihr sollt umso mehr ihm dienen und ihn nicht verachten, ihr sollt umso bereitwilliger eure Pflichten halten, weil es ein Bruder ist. Denk mal ein bisschen in deine Emotionswelt gerade. Ich glaube, da kocht schon ein bisschen was hoch. Warum sagt er nicht, der Bruder muss dich jetzt freilassen, weil du auch ein Bruder bist? Steht hier nicht. Wisst ihr warum? Weil Gott niemals das Gesetz bricht. Wenn du in Israel ein Sklave warst, dann, weil du deine Schulden nicht bezahlen konntest. Nicht, weil du schwarz warst und vom schwarzen Kontinent kamst. Wisst ihr eigentlich, wer die Sklaverei erfunden hat mit den Schwarzen? Die Schwarzen selbst. Das ist die Wahrheit, nicht die Weißen, die Schwarzen selbst. Die Schwarzen, als die weißen Seefahrer, die Portugiesen und die Spanier an Afrikas Küste kamen, haben dort Stämme gegen Stämme gekämpft und haben schon seit Jahrhunderten haben Schwarze versklavt. Und dann haben sie das den Weißen angeboten, wollt ihr die kaufen? Natürlich haben die gekauft. Und so ging die Sklaverei los. Das wissen die wenigsten. Das hat alles eine Wurzel. Aber in Israel war es anders. Du konntest deine Schulden nicht bezahlen, wurdest du versklavt bis zum Gnadenjahr. Oder wenn du gestorben bist. Oder du konntest dann zurückbezahlen. Soweit verstanden. Gott sagt nicht, oh ja, du bist diesen Deal eingegangen, jetzt bist du versklavt, jetzt bist du gläubig geworden, also bist du frei. Gott würde das Gesetz brechen. Versteht ihr das? Kann er nicht. Also sagt er, bleibe deinem gläubigen Herrn treu und arbeite umso mehr, damit das Wort nicht verlästert wird, damit der Glaube nicht verlästert wird. Okay? Sie sollen ihnen umso mehr dienstbar sein, sagt Luther, weil sie gläubig und geliebt sind und sich bemühen, Gutes zu tun, zu lehren und mahnen. Ein Sklave, ich habe heute Morgen mal gegoogelt, die Definition, jemand, der in völliger wirtschaftlicher und rechtlicher Abhängigkeit von einem anderen Menschen als dessen Eigentum lebt. Das ist schon heftig. Ein Sklave ist ein Mensch, der wie eine Sache behandelt wird. Er hat keine Freiheit, keine Rechte, sondern gehört einem Eigentümer. Der Eigentümer darf mit dem Sklaven alles machen, was er will. Das ist jetzt weltlich, nicht nur Israel, Wikipedia. Er kann ihn quälen, verkaufen und sogar töten. Heftig. Das hat Gott nicht erlaubt im Gesetz. Aber in der Welt ist es so. Und da habe ich mir heute Morgen so gedacht, warum schreibt es die Bibel so? Warum steht da nicht, der Herr wird euch alle befreien oder hat euch alle befreit und ihr Sklavenhalter gebt sie alle los? Sondern er sagt, nee, wir sollen daran festhalten und ein gutes Vorbild sein. Und da habe ich mir so gedacht, ja, im übertragenen Sinne sind wir heute manchmal auch noch Sklaven. Manche Mütter in ihrer Familie. Du kannst nicht morgens aufstehen und sagen, Oma, ich habe 5 Kinder, ich will die nicht mehr, ich bin dann mal weg. Kann man natürlich machen, aber was ist das für eine Mutter? Das ist keine Mutter, das ist ein Egoist. Aber du bist da auch irgendwo versklavt, wenn du Mutti bist in der Familie. Der Vater genauso, er muss arbeiten, die Brötchen heimbringen. Auch das ist im übertragenen Sinne wie eine Versklavung. Du bist in einem Zahnrad, in einem Getriebe, in einer Maschinerie, wo du nicht so leicht rauskommst. Familie und Tradition können so eine Sklaverei sein. Wo du in der Familie drin bist, der Opa hat so gemacht, der Vater, und du musst auch so machen. Du musst die Firma übernehmen, du musst dies, du musst das. Oder Tradition, du bist im Trachtenverein, hast keinen Bock auf Trachtenverein, Schützenverein, keine Ahnung, was es alles gibt. Und es ist schon Jahrhunderte in der Familie und du musst da auch, es wird erwartet, dass du da auch mitmachst. Auch das ist irgendwo eine Sklaverei. Einfach Dinge, die du keine Lust drauf hast. Schule kann das sein, Universität kann es sein, dass deine Eltern unbedingt erwarten, dass du studierst. Militär kann sowas sein, du willst nicht, aber es gibt Wehrpflicht, da musst du. Und so gibt's ganz viele Dinge, wo wir irgendwo ein Stück weit wie in einer Sklaverei drin sind. Was ich absolut bemerkenswert finde, kennt ihr die Herrnhuter? Nicht Herren, sondern Herrnhuter. Das waren im 16., 17. Jahrhundert, haben die rund um die Uhr gebetet. Die haben 100 Jahre, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 100 Jahre ohne Unterbrechung haben die gebetet. Und das, was daraus entstanden ist, waren eigentlich die ersten richtigen Gläubigen, die in die USA sind. Und ihr wisst, die USA ursprünglich komplett auf der Bibel gegründet. USA hat 2 Probleme oder 2 Grundursachen, die muss man verstehen, wenn man die USA verstehen will. In die USA gingen wiedergeborene gläubige Christen und Verbrecher, Kriminelle. Und diese beiden Gruppen prägen die USA bis heute. Verbrecher und wiedergeborene Christen. Versteht ihr jetzt das Chaos? Hollywood, das Bankensystem, alles korrupt, alles Verbrecher. Und gleichzeitig die größten Gemeinden, Männer aufgestanden mit Offenbarung und Lehre, wo dir das Blech wegfliegt, wo du sagst, wie können die das alles verstehen? Wunderbare Männer und Frauen Gottes in den letzten 300 Jahren. Wie kriegt man das zusammen? Man muss die Geschichte verstehen, dass diese beiden Hauptgruppen in die USA geflohen sind. Die Amerikaner sind auch nicht die hellsten auf dem Planeten. Mussolini hat die ganze Mafia eingesperrt auf Sizilien, die waren komplett im Gefängnis. Dann haben die Amerikaner Sizilien erobert, haben einfach alle Gefängnisse geöffnet, haben gar nicht gefragt, was die gemacht haben. Die Mafiosis haben gesagt, bene, bene, ja, und haben sich ins nächste Schiff gesetzt und sind nach Amerika ausgewandert. Haben in Chicago, New York, überall haben sie die Mafia gegründet. Die Amerikaner, wo sie gemerkt haben, was sie gemacht haben, sind gerne die Uhr zurückgedreht. Das ist auch Politik Amerikas. Würden gerne die Uhr zurückdrehen. Leider ist es zu spät. Cowboy-Mentalität. Der kommt rein in den Saloon, guckt und dann schießt er erstmal alle tot und dann fragt er, was war denn los? So sind die Amis. Ja, die machen überall Krieg und dann fragen sie, ja, was war denn eigentlich das Problem? Unfassbar. So. Okay. Und die Herrenhuder, die haben, viele von denen haben sich selbst als Sklaven verkauft und sind auf Galeeren gegangen und in die Sklaverei bis zu ihrem Lebensende, um Menschen zu erreichen und zu bekehren, die in der Sklaverei waren. Das ist Liebe, das ist Glaube. Da können wir uns ein Stück davon abschneiden. Jetzt haben wir einiges über Sklaverei gelesen. Jetzt kommen wir mal in Vers 3. Und jetzt kommen wir mal nach dieser Einleitung über Sklaverei, die uns vielleicht gar nicht so schmeckt, kommen wir mal zum Vers 3, wo Paulus etwas Bemerkenswertes sagt. Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die der Frömmigkeit gemäß ist. Okay, da steht, wenn jemand von der gesunden Botschaft unseres Herrn Jesus Christus nichts wissen will und sich nicht an die Lehre hält, an welche Lehre? Die Lehre der Bibel? Wichtig. Auf die sich unser Glaube gründet, auf was gründet sich der Glaube? Auf der Bibel. Und sonst auf nichts. Auf der Bibel, sondern Dinge lernt, die im Widerspruch dazu stehen. Ist es nicht interessant, dass dieser Vers kurz nach der Erklärung über die Sklaverei kommt? Geh mal in humanistische Gemeinden. Da wirst du das nicht hören. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Nein, Sklaverei ist nicht von Gott. Nein, Strafe auch nicht. Der Herr hat alle lieb. Ist der liebe Gott. Ich habe euch neulich erzählt, den lieben Gott gibt es nicht. Gott ist Liebe, aber den lieben Gott gibt es nicht. Steht nirgends in der Bibel. Alles Erfindungen von Möchtegern-Christen. Ich bin mal ganz höflich heute Morgen. Okay? Was sagt Paulus? Wenn jemand von der gesunden Botschaft unseres Herrn Jesus Christus nichts wissen will, krass, und sich nicht an die Lehre hält, auf die sich unser Glaube gründet, sondern Dinge lehrt, die im Widerspruch dazu stehen. Was lehrst du, wenn ein Sklave zu dir kommt? Geh mal in ein Land, wo Sklaverei ist. Was sagst du so einem Sklaven? Ah, du bist Christ, bist du gekommen, mir zu sagen, dass du mich aus der Sklaverei hältst? Nee, ich bin gekommen, dir zu sagen, bleib drin und ehre deinen Herrn. Oh, der freut sich aber. Der kann sich aber nur freuen, wenn er versteht, dass Gott ihn da noch drin lässt für einen Grund. Gott lässt uns manchmal in unserer Situation oder in Situationen, weil Gott ein viel höheres Ziel hat als unseres. Er will unseren Charakter verändern, er will unser Herz verändern. Und am meisten verändern wir uns unter Leid. Nicht in der Freude, unter Leid. Niemand will leiden. Schau dir mal die Bibel an. Ich kenne keinen, der nicht gelitten hat. Mose hat gelitten, Elia hat gelitten, David hat gelitten. Alle haben Verfolgung erlebt, Ablehnung erlebt, von der eigenen Familie, von furchtbaren Geschichten. Zeig mir einen, dem es gut ging. Auch den Frauen in der Bibel. Naomi und wie sie alle hießen, die haben alle Mordsbaustellen gehabt. Aber Gott hat das Ziel am Ende gesehen. Und wusste, da musst du durch. Jesus, stellt euch das mal vor, der Sohn Gottes, der spricht und es wird, der Tode aufweckt und, hat 30 Jahre Holz geschnitzelt. 30 Jahre Stühle, Tische gebaut, Leitern, Dachgebälk gebaut. Musst du dir mal geben. Der allmächtige Gott baut einen Dachstuhl für seinen Daddy, für seinen weltlichen Daddy Josef. Jeden Tag, bis er 30 war. Ihr wisst, ab 30 durfte ein Jude erst sprechen und dienen. Ab da ging's los. Taufe, Heilige Geist, Bub, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören, jetzt geht's ab. War so oder nicht? Josef hat dann keine Möglichkeit mehr, kann sagen, Jesus. Jesus sagt, ich hab dir jetzt genug gedient. Jetzt ist mein Big Daddy dran. Und dann ging's los. Und das müssen wir sehen. Nächster Vers. Jemand, der so ist und hält sich nicht an die Lehre und nicht an die gesunde Lehre, nicht an das Haupt, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern er ist süchtig nach Fragen und Wortgefechten. Luther. Daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böse Argwohn, Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen Frömmigkeit diene dem Gewinn. Merkt ihr hier die Wurzel? Wer sich nicht an die Lehre hält in der Bibel, ob es ihm schmeckt oder nicht, ob es ihm gerade passt oder nicht, ist nicht die Frage. Wer sich nicht an das Wort hält, fängt an, mit anderen zu streiten. Weiß alles besser. Letztlich ist STOLZ, stolz. Er fängt an, Diskussionen an, er fängt Streit an, er fängt Lästerung an. Er will den anderen Böses. Zum Glück haben wir das hier nicht. Gott sei Dank sind wir geschult und wir will uns nicht rühmen, aber ich merke, dass wir einen Hunger nach dem Wort haben. Er ist von Hochmut verblendet und weiß in Wirklichkeit überhaupt nichts. Er weiß in Wirklichkeit überhaupt nichts. Von Hochmut verblendet. Ist das nicht heftig? Ja? Menschen haben eine krankhafte Vorliebe für Streitfragen. Solche Menschen haben eine krankhafte Vorliebe für Streitfragen und Wortgefechte. Die diskutieren, aber es führt zu nichts. Und das führt zu Neid und Zank, zu Verleumdungen, bösen Verdächtigungen. Oh, wie oft habe ich das erlebt in Gemeinden, böse Verdächtigungen. Furchtbar. Guck doch mal nach deiner Baustelle, kehr doch mal vor deiner Türe, da liegt genug Schnee im Winter und genug Dreck im Sommer. Guck doch mal selber, ob da einer ausrutschen kann und nicht bei den anderen. Und endlose Auseinandersetzungen. Das Denken dieser Menschen ist durch und durch verdorben. Sie haben sich so weit von der Wahrheit entfernt. Was ist die Wahrheit? Jesus, eine Person. Dass sie meinen, Frömmigkeit sei ein Mittel, sich zu bereichern. Die suchen in Gemeinden immer ihren eigenen Vorteil. Sei es finanziell oder sei es eine Position, wo sie über andere herrschen dürfen, wo sie über andere bestimmen dürfen, wo sie jedem meinen, sie müssen jetzt ihre Meinung ihnen aufzwängen wie so ein Stempel. Die wissen immer, was richtig ist. Aber guck lieber nicht in ihren Kühlschrank. Da ist viel schimmelig und stinkig. Aber sie wissen genau, bei wem das Datum abgelaufen ist. Das wissen sie auswendig. Musst du aufpassen mit solchen Leuten, okay? Ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit. Bei Neue Genfer, nun ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. In der Ehrfurcht vor Gott, in der Ehrfurcht vor Gott, in der Ehrfurcht vor Gott. Wo passiert die? In deinem Herzen. Entweder ehrst du jemand, Ehrfurcht ist Ehren, das hat nichts mit Angst zu tun. Ehrfurcht ist eine Form des Respektes, ein würdevoller Umgang miteinander. Ja, es ist ein großer Gewinn für jemand, der ein Leben in Ehrfurcht vor Gott bringt, tatsächlich ein großer Gewinn, vorausgesetzt, man kann sich mit dem irdischen, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Seht ihr wieder? Komplett konträr zur Welt. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Häuser, 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 meine Autos, 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 mein Boot, 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 mein Schiff, mein Schiff, mein Schiff. Immer mehr, immer mehr. Es ist interessant, dass Leute, die schon Milliardär sind, immer noch mehr wollen und immer noch nicht zufrieden sind. Das können die in einem Leben nie ausgeben, das Geld. Aber die würden auch nichts teilen, die meisten zumindest. Okay? Also, die Ehrfurcht vor Gott ist dann gut, wenn du mit dem irdischen Besitz, und das gilt auch jetzt für die Zeit jetzt, wenn du mit dem, was du jetzt hast, zufrieden bist. Die Leute jetzt denken, wenn ich nur eine Million auf der Bank hätte, dann würde ich gut durch die Zeit kommen. Ich sag dir, es wird bald einer auf den Knopf drücken, dann ist die Währung weg. Dann wir kriegen neues Geld. Das wird kommen, werdet ihr sehen. Sie werden sowieso so schwache Länder wie Portugal und Spanien und so weiter und Griechenland werden rausfliegen aus dem Euro. Da wird es einen neuen Euro geben, wie der dann heißt und aussieht, das werden wir dann sehen. Und ich bin überzeugt, dass die ganzen Guthaben weg sind. Die Gesetze, sie haben sie alle in den letzten 2 Jahren beschlossen. Das wiederhole ich jetzt nicht alles. Die Enteignungsgesetze und so weiter. Ja? Sie haben Angst vor Aufständen. Jetzt haben sie neues Gesetz gemacht, das die Bundeswehr im Innern einsetzt, haben einen General drüber, habe ich euch vor ein paar Wochen gesagt. Jetzt da, das war vom Grundgesetz her verboten. Aus der Erfahrung vom Dritten Reich hat man ausdrücklich reingeschrieben, die Gründerväter der Bundesrepublik, dass nie wieder die Armee im Innern eingesetzt wird. Außer zu Katastrophenhilfe. Jetzt darf man das. Die Armee darf irgendwo an der Kreuzung stehen und auf dich schießen, wenn du nicht stehen bleibst und machst, was die sagen. Merkt ihr, wie weit wir schon in der Diktatur sind? Diese Gesetze, die sind einen Tag kurz online, dann ist alles weg, damit die meisten nichts davon mitbekommen. Aber wir sehen das, ich sehe das, ich kriege das mit, der Heilige Geist führt mich hin. Manche Sachen finden mich, das ist unglaublich. Es ist wie wenn es mich anspringt aus dem Internet. Und ich denke, wow, krass. Frag mich manchmal, wo die Informationen herkommen. Ist unglaublich, wirklich, Leute. Ich suche die nicht bewusst. Die finden mich. Gott macht es, dass die mich finden, damit ich euch es lehre. Sind wir zufrieden mit dem, was wir haben? Wir müssen glauben, dass Gott uns durch diese Zeit durchbringt, wenn der Strom aus ist, wenn das Wasser nicht mehr geht. Wir müssen glauben, dass Gott uns übernatürlich versorgt. Ich war so froh im Baumarkt mit der jungen Frau, die so verzweifelt vor uns war und geweint hat aus der Tiefe ihres Herzens. Ich habe ihre Angst gespürt und ihre Verzweiflung, es hat mir echt leid getan. Ich hätte gern noch weiter mit ihr geredet, sie fand uns cool, aber wo ich gesagt habe, ich bin Pastor, schwupp, weg war sie. Ich zwinge mich niemand auf. Aber ich habe gedacht, Mann, ich bin so froh, dass ich Glauben habe, dass Gott mich versorgt. So wie Ägypten, wenn Gott ein Millionenvolk von 1,1, 1,2 Millionen, ja, da streiten sich auch die Gelehrten, wie viel von Ägypten ausgezogen sind, einigen wir uns auf 1 Million heute Morgen, ist einfach zum Denken. 1 Million Menschen laufen in die Wüste, was gibt's in der Wüste? Wie viel Wasserquellen, wie viel Supermärkte, wie viel McDonalds? Nichts! Und Gott hat sie jeden Tag versorgt, 3-mal am Tag. Wenn Gott das kann, wenn der da nicht schwach geworden ist, dann kann er uns auch durchtragen. Amen? Leute, ihr müsst es glauben. Weil wenn nichts mehr geht, wenn kein Strom mehr geht, kannst du mich nicht mal mehr anrufen und mir ins Telefon weinen. Dann bist du auch ganz auf dich allein gestellt. Alright, wo sind wir? Vers 6. So, Vers 7 predige ich auf jeder Beerdigung. Ja? Denn sie haben nichts in die Welt gebracht, darum können sie auch nichts hinausbringen. Habe ich euch neulich erzählt, wo mein Nachbar sein Haus da wieder Palmen hingebaut und Steine und hast nicht gesehen. Na, ich sag, du weißt schon, dass du so gehst, wie du gekommen bist. Ja, wie ich das meine. Sag ja nackt. Da stand er da, weil er dachte, ich komme jetzt und mach, boah, toll, ganz toll, ein tolle Palme, du ein tolles Steinchen, ein Wort, toll. Und du hast einen neuen Pool im Garten. Und du bist ein ganz, ganz großer. Du bist ein ganz feiner. Habe ich nicht gemacht, er war ganz enttäuscht. Dann habe ich ihm gesagt, du weißt schon, dass du so gehst, wie gekommen bist. Dein Pool bleibt hier, dein Steinchen bleibt hier, deine Palmen auch. Das haben wir mal gesehen, wie lang das Gesicht werden kann. Ja, ist es die Wahrheit oder nicht? Vielleicht wird er sich eines Tages dran erinnern. Ich hoffe nicht, wenn es zu spät ist. Dass ein Thomas ihm mal gesagt hat, er nimmt nichts mit. Weil die Leute identifizieren sich mit dem, was sie aufgebaut haben. Mein Haus, mein Auto, mein... Nochmal. Mein Haus, mein Auto, mein...
Boot.
Boot. Oh. Ein Boot. Ich hab doch gar kein Wasser. Oh, Leute. Wacht doch mal auf. Halleluja. Okay, Vers 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Natürlich auch ein Dach über dem Kopf, logischerweise. Aber das ist nicht zwingend notwendig. Zwingend notwendig ist für dich Kleidung und Nahrung, korrekt? Frag mal Leute, die einen Krieg erlebt haben, denn ihr Haus war weggebombt, die sind deswegen nicht gestorben. Sondern die wären gestorben, wenn sie nichts mehr zu essen gehabt hätten oder erfroren wären oder was auch immer. Aber wir haben ja letztes Mal gesehen, was Jesus gesagt hat. Seht euch die Vögel des Himmels an und so weiter. Und der Vater weiß, dass wir all dessen bedürfen. Also wollen wir uns damit genügen. Tun wir das? Wenn wir also Nahrung, Kleidung haben, soll uns das genügen. Dann ist es gut. Sind wir dann zufrieden? Wichtig für dein Herz. Weil wenn dein Herz immer in der Unzufriedenheit ist, hast du Schwierigkeiten, Gott anzubeten. Und wenn du Gott nicht anbeten kannst, hast du das größte Problem, was es gibt. Dann bist du getrennt von ihm. Und getrennt von ihm können wir wie viel tun? Nichts. Dann wird schwierig. Dann wird schwierig. Nicht, wenn Gott dir nahe ist, ist schwierig, wenn er ferne ist. Also, aber nicht ferne, weil er ferne sein will, sondern weil wir uns entfernt haben. Okay? So, Vers 9. Jetzt kommt nochmal eine Warnung. Ich lese erst wieder Luther. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels, allen Übels. Danach hat einige gelüstet, Christen, und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Sie machen sich selbst viel Schmerzen. Christen, die das Geld mehr lieben als Gott, die irren vom Glauben ab, was ich gerade gesagt habe, wenn ich nur 1 Million auf der, oder 100 Millionen oder 1 Milliarde, die Zahl ist wurscht. Die Nullen sind einfach noch mehr Nullen. Aber im Endeffekt zeigt es, wo dein Herz ist. Wie denkst du, wie tickst du? Und da ist der Punkt. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ja, wie steht's hier? Wer ja doch darauf aus ist, reich zu werden. Wer ist darauf aus, reich zu werden? Die ganze Welt da draußen. Wenn ich mein Hermes-Paket abgebe in so einem Tabakladen und Farbenladen bei uns, da ist auch Toto-Lotto dabei. Aber jedes Mal, wenn ich komme und das Paket abgebe oder eins hol, dann stehen da 4, 5 Leute, die Lotto spielen. Die haben Glauben. Die haben Glauben. Ich bin froh, dass ich meinen Glauben habe. Die Bibel sagt, jedes noch so kleine Gebet nimmt Gott ernst. Da steht nicht der Lottozettel. Steht da nicht. Sondern mein Gebet, ich habe eine andere Lotterie. Meine ist keine Lotterie. Meine ist, ich gewinne immer. Ich ziehe nicht Lose mit Nieten. Ich habe immer einen Gewinn, wenn ich bete. Amen. Halleluja. Das ist das Wichtige. Und verfängt sich in einem Netz von Versuchungen, erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Ich kenne einige Christen, wirklich einige Leute, die haben wirklich viel Geld, 6-stellig verloren, weil sie plötzlich eine Idee hatten oder jemand zu ihnen kam mit einer Geschäftsidee. Bei mir waren alle Alarmglocken an und bei ihnen war alles, das so machen wir das. Einer, der war hier in der Gemeinde, hat 800.000 Euro verloren. Von einem auf den nächsten Tag. 800.000 Euro weg. Hätte er ein bisschen davon ins Reich Gottes investiert. Hätte Gott ihn vielleicht segnen können. Aber da war mau. Ihr wisst, wie die Leute denken. Die können nicht sagen, oh, ich habe 800.000 Euro auf der Bank, ich freue mich, ich entspanne mich. Das ist ein kleines Polster, aber ein gutes. Für eine Person oder zwei reicht es locker. Aber sie denken, ja, der hat mir versprochen, in 2 Jahren habe ich 1,5, 1,6, 2. Schwuppdiwupp, wie gewonnen, so zerronnen. Hinterher kam dann sowieso raus, dass dieses Geld nicht auf ehrliche Art und Weise in seinen Schoß kam. Es kommt alles ans Licht. Und ich habe euch schon oft gesagt, auf gestohlenem Geld ist wie viel Segen? Zero, nichts. Wie gewonnen, so zerronnen. Und das ist der Punkt. Das verstehen manche nicht, selbst wenn sie lange gläubig sind. Sie denken, Gott macht bei ihnen eine Ausnahme. Den möchte ich gern mal treffen, wo Gott eine Ausnahme gemacht hat. Weil den gibt's nicht. Ja? Stell dir vor, das habe ich euch schon so oft gesagt, wie ein Richter in Heidelberg. Jetzt wird sein Sohn kriminell und er steht vor ihm, wird angeklagt. Da kann er nicht sagen, oh, du bist mein Sohn, dich spreche ich frei. Ab dem Tag wäre der kein Richter mehr. Der wäre sofort entlassen. Wenn Gott einmal was Krummes gerade sein lassen würde, wäre er nicht mehr als Gott zu gebrauchen. Gott sei Dank passiert das nie. Amen. Gott ist gerecht, aber treu. Aber wenn wir wissen, Jesus hat für uns die Strafe bezahlt, haben wir immer Zugang zum Thron der Gnade. Und da bleiben wir auch geschmeidig. Bleiben wir demütig. Bleiben wir auf dem Boden der Tatsache. Christen werden immer komisch, wenn sie nur auf dem Boden sind und nie mit dem Kopf im Himmel. Oder nur mit dem Kopf im Himmel und dann haben sie mit der Erde nichts mehr zu tun. Major Tom, abgehoben. Du weißt ja, je höher du fliegst, desto tiefer fällst du. Ob du vom Weltall auf die Erde klatscht oder von 100 Meter, macht keinen Unterschied. Boom. Das zerteilt sich ein wenig. Aber wenn du mit den Beinen auf der Erde bleibst und mit dem Kopf im Himmel, bist du safe. Bleib gegründet auf der Erde. Sag, hey, ich bin nicht abgehoben, ich bin nicht komisch, bin nicht seltsam. Aber bleib verbunden mit dem Herrn. Halleluja. Und sie bereiten sich selbst viel Schmerzen. Wollen wir das? Nee. Wollen wir uns selber Schmerzen bereiten? Nee. Dann wollen wir lieber gehorsam sein und sagen, Herr, was ist gerade dran? Sprich du mal zu mir. Sprich Gott zu dir? Der spricht zu dir, glaub mir das. Es gibt keinen Christ, wo Gott nicht spricht. Er sagt, meine Schafe kennen oder hören meine Stimme. Wenn einer sagt, ich höre Gott nicht, das ist nicht wahr. Du hörst ihn dann nicht, wenn du zum Beispiel betest für die Lottozahlen, dann spricht er auch nicht. Und du kannst auch sagen, ja, ich höre Gott nicht, das ist auch gut so. Aber wenn du ernsthaften Anliegen hast, wird Gott zu dir reden. Der wird zu dir reden. Gott ist gut. Gott ist einfach gut. Simon, Vers 10. Denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Das haben wir schon gelesen, gell? Danach hat einige gelüstet und die sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Wollen wir nicht mehr. 11. Aber du, Mensch Gottes, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kennt ihr den Spruch? Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist, und bekannt das, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Wichtig, wichtig, der Vers. Ich lese Neue Genfer. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Wem gehörst du? Gott. So, wenn es schwierig wird, sagen wir, Gott sei Dank gehöre ich Gott. Wenn Gott sagt, nein, macht es nicht, dann stinkt uns, dass wir Gott gehören.
Ja, alter Spielverderber. Immer nur nein, 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 nein.
Und Gott sagt, ja, du hattest 2 Kugeln Eis, das reicht.
Ich will aber 20. Da wird's dir aber schlecht, Thomas. Das müssen wir selber entscheiden.
Dann isst du 20 Kugeln Eis, spuckst wie ein Rohrspatz und er sagt, Gott, mir ist so schlecht. Bitte hilf mir. Und der Herr sagt, hätten wir uns doch alle sparen können. Aber weißt du, manchmal lässt uns 20 Kugeln Eis essen, bis wir merken, 2 Kugeln Eis ist gut. Einmal in der Woche vielleicht oder einmal im Monat, nicht täglich. Und nicht 20. Aber das ist ein Lernprozess manchmal. Der eine lernt schneller, der andere langsamer. Aber beide kommen ans Ziel. Amen. Weil Gott gut ist. Halleluja. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Halte du dich fern. Halte du dich fern. Halte du dich fern. Ich habe hier mit einem Mann diskutiert, der ständig in den Puff ging. Immer und immer wieder habe ich dir gesagt, guck dir die Dinge nicht an. Wenn du es anguckst, die Bibel sagt, flieh der Sünde. Wenn du es anguckst, schwierig. Das ist wie wenn du mit dem Feuerzeug in den Strohstall gehst und sagst, mal gucken, ob der Stroh brennt. Tu es nicht. Und dann kannst du ihn schon sagen, mein lieber Schieber, der brennt aber ganz schön. Ja, so ist es im Geist, du verbrennst dich. Guck es dir nicht an, probier es nicht aus, immer und immer und immer wieder. Wenn du das über Monate und Jahre machst, irgendwann kommst du an den Punkt, auch ich, wo ich denke, was soll ich dem noch sagen? Kannst ihn nur loslassen und dann irgendwann musst du lernen, dass die Wand härter ist als der Kopf. Anders geht's nicht. Wisst ihr, dass Paulus manche Menschen dem Satan übergeben hat? Und gesagt hat, der Satan soll sie züchtigen, weil sie nicht aufhören zu sündigen? Wünsche ich das jemand? Gott sei Dank habe ich das noch nie gebetet und ich wünsche mir auch, dass ich es nie beten muss. Ich überlasse das dem Herrn, aber was willst du machen mit Leuten, die sich nicht warnen lassen? Und die dauernd kommen dann, guck mal, du meinst, ich habe lauter Blasen, ich habe mir die Finger verbrannt und mein Gesicht ist auch ganz rot. Dann bleib vom Feuer weg. Ich habe mir schon 3 neue Feuerzeuge bestellt. Meine Güte, was willst du da machen? Lustige Beispiele, obwohl es wirklich ernste Themen sind. Sie machen sich selber viel Schmerzen. Und sie halten sich nicht an das Haupt. Und sie machen immer, was sie denken, was richtig ist. Einmal ist kein Mal und so weiter und so fort. Nein, das funktioniert so nicht. Sünde, Sünde, der Sünde sollt ist der Tod. Trennung von Gott. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben. Wir müssen das ewige Leben ergreifen. Oder ich könnte auch sagen, begreifen. Dass wir nicht von dieser Welt sind, sondern von der zukünftigen Welt und uns innerlich danach ausstrecken auf das Ziel, was vor uns liegt. Paulus hat gesagt, ich möchte viel lieber heute zum Herrn gehen, weil ich da zu Hause bin, aber um euretwillen, weil ihr mich noch braucht, bleibe ich noch. Geht's uns manchmal auch so? Geht's uns manchmal auch so, dass wir denken, oh, wäre viel lieber beim Herrn jetzt und will das alles gar nicht erleben, aber glaub mir, es gibt hier noch Menschen, die brauchen dich und mich. Glaubt ihr das? Es könnte gut sein, dass diese Gemeinde und andere Gemeinden explodieren, weil die Menschen keine Antwort mehr haben von den Dingen, die jetzt kommen. Nicht irgendwann, jetzt. Und dass sie dann dich fragen, wo sie dich vielleicht vorher immer ausgelacht haben mit deinem Glauben. Ja, du bist ja auch so ein Jesus-Freak, hat mal einer zu mir gesagt. Ja, mit ganzem Herzen. Ich schäme mich doch nicht für Jesus. Ich weiß doch, was ich habe. Seit Corona habe ich keinen mehr über meinen Glauben lachen sehen oder hören. Keinen. Keinen. Jetzt geht's schon wieder los mit den freiwilligen Maskenträgern. Mit jedem Arzt, wo du sprichst, sagst, das CO2 einatmen ist absolut schädlich. Aber die laufen da rum in der Maske. Mit der Bärbel war ich neulich essen, kommen zwei so Charlie Browns rein, Maske auf, und dann machen die immer einen Bogen um dich rum und dann sitzen sie hin und dann essen sie. Denke ich, ja, was ist jetzt anders? Ist das eine andere Luft jetzt, wo du die Maske runter hast? Sind jetzt andere Gäste da oder sind die alle gecleant oder was? Ich verstehe die Leute nicht. Dann gehen sie raus, sitzen sie ins Auto oder sitzen sie ganz alleine und fahren mit Maske. Das Geilste, was ich gesehen habe, hat einer 4 Masken über die Öffnungen vom Auto geklebt. Die Lüftungsöffnungen. Und einen habe ich gesehen, der war mit der Maske schwimmen im Hotel, im Pool. Also das nimmt Ausmaße an. Unfassbar. Ja, eigentlich will man lachen, aber ist ja zum Weinen. Aber da siehst du, was Angst mit Leuten macht. Angst ist ein Glaubenssystem. Ja. Oder neulich, da bin ich wieder in das Lädchen rein, da kann man auch Passbilder machen. Da kam wieder so ein Opa rein mit der Maske. Ja, er braucht Passbilder. Dann hat sie mich gefragt, ob sie den geschwind zuerst bedienen darf. Sag, ja, gerne. Aber ich sag, aber sie lassen die Maske auf beim Bild machen. Und er so, ja, wenn schon, dann muss man es konsequent durchziehen, oder? Unfassbar, also, naja, jedem das Seine, so wie es halt ist, gell? Aber wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Der gute Kampf des Glaubens ist immer der Kampf gegen Teufel und nicht gegen Menschen. Und vor allem nicht gegen Gott, das ist der dümmste Kampf von allen. Wenn du gegen Gott kämpfst, das ist Wahnsinn. Das wird nicht funktionieren, okay? Das wird, wenn du gegen die Wellen schwimmst. Die Wellen sind stärker wie du und die halten es länger aus wie du. Das wirst du nicht schaffen, diesen Kampf. Und so ist der Kampf gegen Gott, das wirst du nicht schaffen. Und bekannt das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. 13, ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Da lesen wir auch noch gleich, 13. Ich lese es nochmal. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, also zwei Zeugen, Gott und das Vater und der Sohn, und vor Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis. Auch Jesus hat bis zum Pontius Pilatus hat er das bezeugt, dass er der Sohn Gottes ist. Hat das gute Bekenntnis bezeugt, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst. Mit anderen Worten, dass du die Gebote Gottes, das Wort Gottes, unbefleckt und untadelig bewahrst. Nichts abgeändert, nichts retuschiert, nichts so hingetrickst, wie es die Leute hören wollen, sondern dass du es genauso sagst, wie der Heilige Geist es gelehrt hat. Das ist herausfordernd. Bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, das heißt, bis zur Entrückung, bis Jesus wiederkommt. Halleluja. Das ist eine Herausforderung. In der Gegenwart Gottes, von dem alles Leben kommt, und der Gegenwart Jesu Christi, der als Zeuge für die Wahrheit vor Pontius Pilatus ein klares Bekenntnis abgelegt hat, fordere dich auf, erfülle deinen Auftrag vorbildlich, Vers 14, und untadelig, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Das ist eine Aufforderung. Das gilt auch für uns. Das wird Gott zu der von ihm bestimmten Zeit geschehen lassen. Er, der vollkommene und alleinige Herrscher, der König über alle Könige und der Herr über alle Herrscharen. Er, der als einziger Unsterblichkeit besitzt, der als einziger Unsterblichkeit besitzt, das ist schon ein Satz, ne? Und die weiter schenkt an seine Leute, und der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Das ist auch so ein Satz, den finde ich mega. Der da wohnt in einem Licht, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, noch irdisch unzugänglich, aber trotzdem lässt ein Stück von diesem Licht in unser Leben scheinen. Vor allem an der Wiedergeburt, richtig? Da haben wir gemerkt, wow, Gott ist real, er ist lebendig und er dient uns. Und er dient uns mit Guten. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht, den kein Mensch je gesehen hat und den kein Mensch je sehen kann, menschlich gesehen, sehen kann, irdisch. Ihm gebühren Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Halleluja. Haben wir das heute Morgen aufgenommen? Haben wir ein Stück weit davon verstanden? Ich habe mir echt gedacht, krass, in so einem Zusammenhang wie Sklaverei. Warum schreibt er nicht ermunternde Worte? Bald ist deine Sklaverei vorbei, bald kommst du raus. Nee, er sagt, bleib da drin, und solange du drin bist, wie lange es auch dauert, das steht hier nicht, ehre deinen Besitzer. Glaubt ihr, dass Gott uns manchmal wohin stellt, wo wir wie so ein Sklaventreiber als, vielleicht als Arbeitgeber haben, als Lehrer in der Schule, als Kindergartentante oder was gibt's noch alles, als Nachbarn, als neue Verwandtschaft, vielleicht Schwiegervater, Schwiegermutter, ich weiß es nicht. Ja, wo du denkst, das ist ein Tyrann und ich bin sein Sklave. Und wenn du das nur menschlich siehst, dann ist es eine bittere Pille. Aber wenn du sagst, Herr, lass mich das in deinem Licht sehen. Überlege mal, wenn du jemand über dir hast, gewollt oder ungewollt, und der ist böse, und du dienst mit einem guten Herzen, es ist ein Zeugnis, richtig? Wenn du Böses mit Bösem vergeltest, was uns sehr leicht fällt, wo wir oft noch reinfallen, was soll da für eine Frucht kommen? Wenn wir sofort zurückhauen, was soll für eine Frucht kommen? Druck erzeugt immer Gegendruck. Das Interessante ist, dass Jesus immer nachgelassen hat. Er lief weg, wenn sie ihn abgelehnt haben, oder? Er hat nie gekämpft um sein Recht. Er hat die Wahrheit immer bezeugt. Er hat immer gesagt, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Oder ich bin von oben gekommen. Ich bin gekommen, die Werke des Vaters zu tun. Aber Jesus selber hat sich nie gerechtfertigt. Ich glaube, da ist ein Geheimnis drin heute Morgen, Leute. Ich glaube, da ist ein Geheimnis drin. Und wisst ihr, ich persönlich glaube, wir gehen jetzt in die Zeit rein, wo die Wunder Gottes passieren werden. Wo wir Vermehrungswunder erleben, wo wir die Wunder, so wie die Apostelgeschichte angefangen hat, so wird die Apostelgeschichte enden. Wir sind am Ende des sechsten Tages. 6 Tage Arbeit, dann 1 Tag Ruhe. 4000 Jahre vor dem Kreuz, 2000 Jahre nach dem Kreuz. Wir sind am Ende des 6000 Jahreszyklus. Richtig? Also können wir uns freuen. Aber wichtig ist, dass wir nicht überheblich werden oder hochmütig. Dass wir in dem Prozess uns nicht über die da draußen lustig machen und nicht uns über sie überheben und sagen, nee. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da auf dem Boden bleiben und sagen, Herr, es ist alles aus Gnade. Die Gnade befähigt uns. Vanessa hat mich die Woche angerufen, sagt sie, Papa, ich habe rausgefunden, ich lese dir mal vor, wie oft da steht, ich begrüße euch mit der Gnade des Herrn. Vanessa, wie war es genau? Ich wünsche euch Frieden und Gnade. So fängt fast jeder Brief an. Und vor Jahren habe ich monatelang über die Gnade gepredigt und euch gelehrt. Und da habe ich auch mal geguckt, wo überall Gnade steht. Und jeder Brief von Paulus endet mit, die Gnade des Herrn sei mit euch. Ich habe gesagt, Vanessa, weißt du, dass das auch so endet? Also wenn alle Briefe mit der Gnade anfangen, mit der Gnade enden, was ist das Wichtigste in unserem Leben? Die Gnade. Gnade ist völlig unverdient. Und das müssen wir begreifen. Nochmal, für euch, die neu sind. Der Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit ist ganz schnell erklärt. Barmherzigkeit ist, du schuldest mir 100 Euro und ich sage, ich schenke sie dir. Hast du Barmherzigkeit. Gnade ist, du schuldest mir 100 Euro und ich schenke dir die 100 Euro, sage, du brauchst sie nicht bezahlen, mach meinen Geldbeutel auf, hol nochmal 100 raus und schenk dir noch 100 dazu. Das ist Gnade. Barmherzigkeit ist, dass sie vergeben wird, was du schuldig bist. Aber Gnade beschenkt dich darüber hinaus. Gnade vergibt dir, was du schuldig bist und beschenkt dich darüber hinaus. Gott hat uns unsere Sünden vergeben, Barmherzigkeit, und hat uns begnadet zu jedem guten Werk. Hat uns Gaben gegeben, für ihn zu dienen und andere Menschen den Weg der Wahrheit zu zeigen. Ist das nicht cool? Wow, keiner sitzt auf der Ersatzbank. Wenn ich mit Christen manchmal rede, sagen die, Thomas, mir ist schon langweilig, ich habe nichts zu tun. Open your eyes. Mach deine Äuglein auf, dann wirst du staunen, wie viel Arbeit da alles ist. Man kann aber auch blind durchs Leben gehen. Ne? Ich hoffe, das hat uns heute Morgen erbaut. Ich möchte mit euch noch Abendmahl feiern. Und ich glaube, wir singen auch noch 1-2 Lieder zum Abschluss. Aber wenn wir heute ins Abendmahl gehen, wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass ihr das mit einer Ehrfurcht macht, mit einer Dankbarkeit, mit einem absoluten Bewusstsein der Errettung und der Vergebung und allem, was dazugehört, dass wir all inclusive haben. Wir haben das volle Paket aus der Bibel und wir können Jesus so danken und ja, dass wir uns einfach drauf fokussieren und erkennen, komm, lass uns aufstehen. Lass uns mal einen Moment nehmen, wo wir in uns gehen und uns das bewusst machen. Das soll nicht einfach ein Ritual sein, dann macht es keinen Sinn. Sondern die Bibel sagt, wenn wir Abendmahl feiern, da kommen wir an den Tisch des Herrn. Wir haben Gemeinschaft mit dem Herrn. Und die Bibel lehrt uns, dass Jesus der alte Leib ist und wir sind der neue Leib. Der alte Leib wurde geschlagen, zertreten, bespuckt, Dornenkrone getragen. Er wurde gekreuzigt und vieles, vieles mehr. Im Sinne wurde der alte Leib bestraft, auf dass der neue Leib erlöst ist. Und du bist der neue Leib. Du bist die neue Schöpfung. Mit deinem ganzen Leib sollst du Gott ehren und achten. Wenn du das Brot in der Hand hältst, mach dir bewusst, dass es Jesus für dich erworben hat, dass Jesus für dich die Erlösung erworben hat, dass es dir gehört, erlöst zu sein, dass er dich frei gemacht hat und dass er die Schmerzen, alle Schmerzen getragen hat, dass der neue Leib frei sein kann. Jede Krankheit ist besiegt, der Tod ist besiegt. Und sag ihm heute Morgen aus der Tiefe deines Herzens Danke für das Abendmahl, dass du das mit dem Herrn, dass du an seinem Tisch sitzen darfst, dass du die Erlösung vollkommen für dich in Anspruch nehmen darfst. Halleluja. Wisst ihr, der Teufel hasst das Abendmahl. Er möchte dich da vollkommen davon abhalten. Du kannst es auch zu Hause praktizieren. Du kannst es mehrmals am Tag machen. Mach es nicht billig oder so, dass es einfach ein Ritual wird, sondern mach es mit Bewusstsein. Du kannst es immer wieder tun. Die Bibel sagt, so oft ihr das tut, so oft, nicht so selten. Und wenn du den Becher mit dem Saft in der Hand hältst, mach dir bewusst, dass er sein Blut vergossen hat. Das ist der neue Bund in seinem Blut. Der neue Bund in seinem Blut. Und das Bekenntnis des neuen Bundes ist, es ist vollbracht. Wir sind nicht im alten Bund, wo es eine Bedeckung mit dem Blut war, eine Bedeckung der Sünde war. Wir sind im neuen Bund, wo es die Hinwegnahme der kompletten Sünde ist. Danke dem Herrn, dass du frei gemacht bist. Sag ihm Danke, Jesus, dass du mich frei gemacht hast. Danke, dass ich Teil des neuen Bundes bin. Danke, dass ich dazugehöre. Danke, Jesus, dass ich erlöst bin, erkauft bin. Danke, dass der Teufel kein Anrecht mehr an mir hat. Danke, dass meine Kinder dir gehören, dass mein Mann, meine Familie dir gehört. Danke dem Herrn, dass Licht in deine Familie gekommen ist durch dich. Halleluja. Und danke dem Herrn, dass noch viel Licht durch dich fließt. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo es immer finsterer wird. Ich habe euch gesagt, wird es draußen finsterer, brennt das kleinste Licht am hellsten. Und das ist, was Gott tut in dieser Zeit. Du wirst ein helles, helles Licht sein. Halleluja. Yes, Lord. Thank you, Jesus.